Über 20 Verhandlungstage haben schon im Fall Dr. Walter Weber vor dem Landgericht Hamburg stattgefunden. Es wird ihm das Ausstellen von Maskenattesten als falsche Gesundheitszeugnisse nach § 278 des Strafgesetzbuches vorgeworfen. Die Anklage stützt sich ausschließlich auf ein Gutachten des Rechtsmedizinischen Instituts des Universitätskrankenhauses Eppendorf in Hamburg. Bei der Einvernahme der beiden Gutachter, Professor Dr. Ondruschka, dem Leiter des Instituts, sowie der Hauptgutachterin Frau Dr. Edler, stellte sich heraus, dass die Gutachter weder die rechtlichen noch die technischen Voraussetzungen des Anwendungsbereiches der Masken kannten. Auch bestätigten sie entgegen der Tendenz der Staatsanwaltschaft, Dr. Walter Weber unbedingt verurteilen zu wollen, dass es sich bei den Anordnungen der Regierung, die Bevölkerung hinter Masken zu zwingen, lediglich um eine politische Idee gehandelt habe, wie man einer Ansteckung mit Covid-19 entgegentreten könne. Hier folgt ein Zusammenschnitt der von mir begleiteten Verhandlungstage.
Herr Professor Ondruschka, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Ich weiß nicht, ob Sie mich kennen, Tom Lausen.
Ich kenne Sie nicht, aber selbst wenn ich Sie kenne, werde ich keine Frage stellen.
Okay.
Ist Ihnen eigentlich bekannt, dass die Telemedizin seit 2019 erlaubt ist? Inwieweit fließen die entschwärzten RKI-Protokolle in die Rechtsgutachten ein, die Sie erstellen? Die Tatsache der Nicht-Evidenz der Wirksamkeit von Masken. Frau Dr. Edler, dürfte ich Sie als Hauptgutachterin kurz um eine Stellungnahme bitten? Mein Name ist Katja Woski. Sie haben, anders als Ihr Kollege Ondruschka, von einem medizinischen Gutachten gesprochen, nicht von einem berufsrechtlichen Gutachten. Warum stützen Sie sich dann auf politische Ideen und nicht auf medizinische Fakten? Ist Ihnen eigentlich bewusst, dass sich diese Anklage ausschließlich auf dieses Gutachten stützt, das Sie und Ondruschka erstellt haben? Frau Staatsanwältin Schimpeler, sind eigentlich 160 StPO bekannt, dass man auch Entlastendes zu ermitteln hat und nicht nur Belastendes?
Nein. furchtbar.
Wie haben Sie die Verhandlung wahrgenommen?
Als Tortur für die Nerven. Denn wenn solche Leute schon als Sachverständige auftreten, die nicht mal den Stand im Februar, März, April 2020 auch nur in Summa von ungefähr oder aus weitester Fernbetrachtung überhaupt nur reflektieren oder wiedergeben können.
Herr Lausen, welche Konsequenzen müsste die Kammer jetzt ziehen, nachdem Professor Dr. Ondruschka eingeräumt hat, dass er an einigen Stellen Wissen durch eigene Bewertung ersetzt hat? Was müsste jetzt folgen, nachdem diese Tatsachen bekannt sind?
Aus meiner Sicht die Erklärung der Kammer, das Gutachten nicht mehr zu berücksichtigen. Das wäre die eindeutige und logische Schlussfolgerung.
Wir haben heute herausgefunden, dass Herr Ondruschka überhaupt gar nicht über den Strafgesetzparagrafen 278, also das Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse zum Gebrauch einer Behörde, über den Gesetzeszweck gar nicht wusste. Der hätte er im Rahmen seines Gutachtens eigentlich ermitteln müssen und aufklären müssen. Das wusste der gar nicht. Also der hat einfach immer nur gesagt, der Patient braucht eine Maske und wenn er keine Maske hat, dann muss er auch schwere Erkrankungen vorweisen. Das ist natürlich alles Quatsch. Aber Sie halten das aufrecht, wie Sie es können. Aber ich kann nur sagen, am Ende wird das nichts.
Wie bewerten Sie den Prozesstag heute?
Ich bin ganz offen, ziemlich erfolgreich. Also der Gutachter hat im Rahmen seiner gutachterlichen Stellungnahme hier mündlich gesagt, dass Herr Weber eine Bewertung vorgenommen habe. Eine Beurteilung, die so aus Sicht von Herrn Ondruschka nicht haltbar, medizinisch nicht haltbar sei. Also eine Bewertung, die medizinisch nicht haltbar ist. Nur eine Bewertung, die medizinisch nicht haltbar ist, ist nicht Gegenstand des 278 StGB. Gegenstand des 278 StGB ist ein Faktum, also eine Tatsache. Ja, wenn ich sage, ein unrichtiges Gesundheitszeugnis, muss also eine unrichtige Aussage getroffen worden sein in diesem Gesundheitszeugnis über den Gesundheitszustand einer Person, die Gegenstand dieses Zeugnisses ist. Wenn Herr Ondruschka der Auffassung ist, dass es eine reine Bewertung, Beurteilung, kann der Inhalt dieses Zeugnisses schon gar nicht Gegenstand des objektiven Tatbestands des 278 sein. Also wenn man hier unbedarft und ganz klar, also unvoreingenommen an diese Sache rangeht, müsste durch diese Aussage der Freispruch eigentlich vollständig feststehen.
Ich habe ihn heute mal auf Herz und Nieren so ein bisschen geprüft und gefragt, ob er die einzelnen EU-Normen dazu kennt, was die Freigabe der Masken angeht, dass sie nur PSA sind, also persönliche Schutzausrüstung, dass sie keinen Fremdschutz entfalten, obwohl er in seinem Gutachten geschrieben hat, dass insbesondere der Aspekt des Fremdschutzes ein maßgebliches Kriterium seines Gutachtens sei. Dann habe ich ihn gefragt, ob er den ICD-Code R060 kennt, die Masken, also die Dyspnoe, ja, das ist also die Atemnot in gutem Deutsch. Und da sagte er, ja, die kenne er, aber eine Maskendyspnoe, wie ihn Professor Dr. Burkhardt festgestellt habe, das sei ihm unbekannt. Daraufhin meinte dann die Staatsanwaltschaft, das sei außerhalb des Gutachtensauftrages. Ich sage dazu natürlich nicht, denn es geht ja hier um die Expertise dieses Mannes. Und wenn er nicht in der Lage ist zu erkennen, was eine Maske an Folgewirkungen für einen einzelnen Patienten auslöst, dann kann er kein Gutachten darüber erstellen. So ist meine ganz einfache medizinische Auffassung darüber. Und da kommen wir doch einfach mal wieder auf die Grundlagen zurück. Und wenn wir die nicht mehr beachten wollen, dann können wir sowieso vergessen, was in jedem Gutachten steht.
Wie haben Sie den Gutachter vernommen? Seine Haltung insgesamt?
Ich möchte keine Kollegenschelte machen. Okay. Ich möchte mich dazu nicht äußern.
Er war als kompetent. Haben Sie den Eindruck, dass er durchaus den Anforderungen eines Gutachters gerecht wird?
Ich kann das so allgemein nicht sagen, aber ich glaube, dass er für die Fragestellung nicht geeignet war. Also ich verstehe auch nicht, warum man einen Rechtsmediziner da genommen hat. Das wird bestimmt gute rechtsmedizinische Gutachten machen, aber hier verstehe ich nicht, warum man einen solchen Menschen genommen hat.
Herr Rechtsanwalt Lausen, Sie haben den Gutachter Professor Dr. Ondruschka auf eine Pressekonferenz vom 18.02.21 zum Thema Sterbefallevaluation des Instituts für Rechtsmedizin angesprochen. Was genau hat er da mit der Maske angestellt?
Ja, ich habe ihn darauf angesprochen, im Hinblick darauf, dass er nach meinen Beobachtungen des Videos, das ich über diese Veranstaltung mir angeschaut habe, sich entgegen den Vorstellungen des Verordnungsgebers verhalten hat, nämlich indem er die Maske zwar aufgesetzt hatte, während er nicht sprach, sie aber abgesetzt hat, während er sprach und somit begünstigt hat, dass Tröpfchen in den Raum durch das Sprechen verbreitet werden konnten und sie dann wieder aufgesetzt hat, als er schwieg. Er hat sich also meines Erachtens gegen die Idee der Verordnung verhalten. Inwieweit er mit dem Abstand, den er dann später in der Vernehmung und Anhörung als maßgeblichen Bestandteil seines Verhaltens angeführt hat, der Verordnung dann irgendwie noch Rechnung getragen hat, interessiert ehrlich gesagt nicht. Denn es geht ja darum, dass er grundsätzlich ja möglichst keine Aerosole verbreitet. Und das hat er auf jeden Fall getan. Deswegen habe ich auch den Bezug hergestellt zu unserem Verfahren. Denn wer sich nicht verordnungsgemäß verhält, kann nicht anderen nicht verordnungsgemäßes Verhalten vorwerfen.
Welches Fazit ziehen Sie, nachdem nun die zweite Gutachterin, die Hauptgutachterin, heute vernommen wurde?
Ja, die Hauptgutachterin hat sich dafür geschlagen, sage ich mal. Aber die Hauptfrage, die dann aufkam, die ja schon Herr Ondruschka formuliert hatte, indem er sagte, dass es hier ein politischer Versuch gewesen, der Infektion durch Masken entgegenzutreten. Diese Frage hat sie ebenso bejaht und damit sind wir ja eigentlich hier im Bereich der Menschenversuche. Und die Frage, ob das dann überhaupt zulässig war, die hat das Gericht zurückgewiesen, weil sie nicht zum Gutachten gehöre. Ich persönlich bin der Meinung, das ist die Kernfrage. Denn wenn die Masken keinerlei Wirkung haben, und ich rede jetzt insbesondere von OP-Masken, ja, und Thunewald und Konsorten haben ja schon 1991 oder 1994 bewiesen, dass es am offenen Patienten keinen Effekt erzielt. Wenn also das klar ist, dann ist jede Verschreibung eines Attestes, oder besser die Ausstellung eines Attestes, die Maske nicht tragen zu dürfen, absolut richtig.
Das ist der entscheidende Fakt. Sie hat gar nicht zugrunde gelegt, ob eine Maske medizinisch wirksam ist oder nicht. Hat sich darüber auch keine Gedanken gemacht, sagt, das war nicht Gegenstand ihrer Fragestellung. Aber ob eine politische Maßnahme, ob die rechtmäßig ist oder nicht rechtmäßig ist, setzt eben erstmal im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung eine Geeignetheit voraus. Also eine Maßnahme muss erstmal grundsätzlich geeignet sein, den Willen des Gesetzgebers umzusetzen. Und wenn sie das von vornherein nicht ist, ist eine politische Maßnahme des Gesetzgebers nicht mit der Verhältnismäßigkeit in Einklang zu bringen, widerspricht dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Und das ist unabhängig davon, ob ich einen politischen Willen habe oder nicht, sondern es kommt einzig und allein im Rahmen der Verhältnismäßigkeit darauf an, ist diese Maßnahme grundsätzlich geeignet oder grundsätzlich nicht geeignet. Und ich glaube, da waren die Aussagen der Sachverständigen hier relativ klar. Sowohl der Professor Dr. Ondruschka, der Leiter der Rechtsmedizin vom UKE, hat ganz klar gesagt, vorher gab es gar keine Evidenz, weil man das nicht untersucht hat. Das ist ihm ja dann widerlegt worden durch die Aussage von Professor Dr. Schade, dass es eben sehr wohl doch Studien gab vor dem politischen Willen, die eben keine medizinische Evidenz nachweisen. Und er hat auch mit Blick des heutigen Standes der Wissenschaft gesagt, dass jedenfalls, wenn es eine Evidenz gibt, dass die sehr, sehr gering ist. Und damit ist natürlich die grundsätzliche Geeignetheit der Maßnahme zum Virenübertragungsschutz schon mal generell in Frage gestellt.
Vielen Dank.
Ja, das Verfahren hat es in sich, aber in negativer Betrachtung der Gerichte, der Staatsanwaltschaft speziell. Und das sind hervorragende Anwälte bei Walter Weber, kann ich nur gratulieren. Ich habe sie da aus rechtlicher Sicht keine Möglichkeiten, Walter Weber zu verurteilen.
Wie nehmen Sie eigentlich die Staatsanwaltschaft wahr?
Die Staatsanwaltschaft ist sehr ungewöhnlich. Also da, wenn ich mich vorsichtig ausdrücken darf. Ich hab nicht den Eindruck, dass sie noch lange auf ihrem Sitz bleibt, diese Dame. Außer Unterbrechungen an unmöglicher Stelle. Unterbrechungen also der Rechtsanwälte, um sie aus dem Konzept zu bringen, so sehe ich das, bringt sie nichts.
Vielen Dank. Herr Künnemann, kommt die Staatsanwältin ihrer Pflicht der Staatsanwältin nach?
Welcher Pflicht? Also... Welcher Pflicht, muss man tatsächlich fragen. Also es ist eben erstmal natürlich so, dass im Rahmen der Ermittlungen nichts Entlastendes letztlich ermittelt worden ist, auch gar nicht der Versuch unternommen worden ist. Das setzt sich im Verfahren jetzt sofort. Inwieweit man jetzt dieser individuellen Staatsanwältin dort einen Vorwurf machen muss, das ist dann die Frage, die überbleibt. Also inwieweit ist da möglicherweise eine politische Weisung hier vom Innensenator erfolgt, inwieweit sind andere Mitglieder der Staatsanwaltschaften in die Ermittlungsverfahren oder in dieses Ermittlungsverfahren eingebunden. Das spielt da alles mit rein. Insofern ja, also hinsichtlich einer Ermittlung im Sinne von unbelastenden oder entlastenden Vorgängen, Tatsachen, da wäre dann wohl doch ein kleines Defizit, auch aus meiner Perspektive, um das mal ganz diplomatisch auszudrücken.
Ich bin eine Körpertherapeutin, arbeite auch mit Atemtherapie. Ich habe gelernt, Atmen ist Leben und erfahre, dass Atem Leben ist. Ich selber konnte die Maske überhaupt nicht ertragen, weil ich mir dessen ja bewusst bin, dass ich da jetzt was einatme, irgend so ein Zeug, beziehungsweise keine Luft bekomme.
Wenn man unter freiem Himmel ohne Maske mit einem Maskenbefreiungsattest von Dr. Walter Weber erwischt wird, dann wird man von der Staatsanwaltschaft Hamburg als politischer Straftäter geführt. Das hört sich so surreal an, dass man das sehen muss, bevor man das glaubt. Und hier kann man das sehen.
Herr Lausen, welche Bedeutung messen Sie eigentlich dem berühmt-berüchtigten Dieren-Urteil des Reichsgerichts aus dem Jahr 1940 bei, vor dem Hintergrund dieser Tatsachen?
Ja, also wir sind hier tatsächlich so ein bisschen so im Verfahrensgang in so einem, ich würde mal sagen, sehr streng in so einem Problem, dass nämlich gar kein Urteil existiert, dass jemals ein unrichtiges Gesundheitszeugnis, also sprich Maskenattest eines Arztes mit einer körperlichen Untersuchung stattfinden müsste. Und wenn man dann schon in die Zeit des Nationalsozialismus zurück muss, um darauf zu referenzieren, dann hat man als Gericht schon schlechte Karten, weil offensichtlich ist ja in der Zwischenzeit nichts derartiges passiert. Und wenn das einzige Urteil ist, und das ist noch nicht mal passend für diese Fälle mit den unrichtigen Gesundheitszeugnissen angeblich der Ärzte, dann hat man die Armseligkeit des eigenen Vorhabens eigentlich schon auf den Tisch gelegt. Das Vorhaben nämlich verurteilen zu wollen, um jeden Preis. Auch mit nationalsozialistischer Ideologie.
Haben Sie Sorge, dass das Gericht nationalsozialistische Ideologie fördern könnte, obwohl Sie ein Rechtsgespräch mit der Richterin darüber geführt haben?
Ohne jetzt groß was vielleicht vorwegnehmen zu wollen, ist es ein Beschluss gefasst worden beim letzten Hauptverhandlungstag, der wiederum auf einen Kommentar Bezug nimmt, nämlich auf den Münchner Kommentar zum Strafrecht, mit einer entsprechenden Zitation, wo natürlich wieder auf Reichsgericht ST 40 273 direkt Bezug genommen wird. Das heißt, obwohl wir das Rechtsgespräch geführt haben und obwohl wir darauf hingewiesen haben, dass im Rahmen dieser reichsgerichtlichen Entscheidung Aussagen zur Hinwendung zu nationalsozialistischen Gedankengut und zur Hinwendung der Volksgesundheit getroffen worden sind, wir sind ganz offensichtlich, haben diese Ausführung von uns nicht gefruchtet. Oder möglicherweise ist es auch einfach wieder nur der Rückfall in in normale anwaltliche oder rechtswissenschaftliche Handlungsweisen. Ich gucke in den Kommentar, was steht da, also benutze, ne? Ach, das steht da, das benutze ich, dann fange ich an zu zitieren. Es kann auch sein, dass der Spruchkörper hier gar nicht gesehen hat, dass wieder NS-Gedankengutsentscheidungen zur Grundlage der Entscheidung über diesen Beschluss gemacht worden sind.
Ich gehe aber davon aus, dass wir dabei sind, die Situation Stück für Stück aufzuklären. Und wenn das Gericht am Ende eine andere Überzeugung hat, als es es möglicherweise beim Eröffnungsbeschluss hatte, dann bin ich zufrieden.
Herr Dr. Walter Weber, Sie haben inzwischen 53 Jahre Berufserfahrung. Wie fühlt es sich für Sie an, zu sehen, dass Sie richtig gehandelt haben und dennoch auf der Anklagebank sitzen?
Ja, es ist schon sehr merkwürdig, vor allen Dingen, dass ein Gerichtsmediziner, also ein Theoretiker, ein Gutachten, beziehungsweise seine Mannschaft ein Gutachten erstellt über einen Praktiker. Eigentlich geht das gar nicht. Ein Schuster kann ja auch nicht einen Bäcker beurteilen. Also bei mir ist es so, in 90-95% der Fälle halte ich meine Kontenance. Manchmal könnte ich nur schreien, wenn ich denke, was da für Leute zu Gericht sitzen über jemand, der, also ich bin ja 53 Jahre an der Front. Es ist ja nicht so, dass ich 53 Jahre auf dem Bürosessel gesessen habe, sondern 53 Jahre kommen die Leute in Not zu mir. Es kommt ja keiner freiwillig zu mir. Es kommen die Leute in Not zu mir. Und damit gehe ich seit 53 Jahren um. Und dann sehe ich, wie andere Leute, die eben keine Praktik, die haben ja keine praktische Erfahrung, dann da urteilen und Standards setzen. Und naja, gut, wir werden sehen, wie das sich entwickelt.